Na gut, wir werden der Mode und dem Zeitgeist folgen. Es empfiehlt sich immer. Und so machen wir also Demokratie. Ich versuche wie immer eine Einführung zu geben in dieses Thema, dann einige Literaturangaben und dann machen wir eine Diskussion darüber. Ich beginne damit, dass ich ein bisschen den Gedankengang vorstelle, der hinter dieser Thema für mich steckt. Na gut, zunächst einmal, was ist die Demokratie? Das ist ganz klar die Herrschaft des Volkes in der Übersetzung. Das heißt ein Herrschaftssystem, bei dem der Wille des Volkes getan wird. Es scheint relativ unproblematisch zu sein. Es ist eine klare Formulierung. Der Volk ist das Souverän und der Wille des Volkes muss getan werden. Es beginnen aber Probleme damit, dass man relativ schnell feststellt, in einem geschichtlichen Überblick, aber auch im täglichen Sprachgebrauch, dass dieses Wort selbst, das Volk, le Peuple oder wer auch immer, immer historisch und nach wie vor aktuell ambivalent verwendet wird. Wenn man zum Beispiel sagt, das deutsche Volk oder das französische Volk, meint man eigentlich was? Na, zunächst einmal meint man vielleicht alle, die, das ist auch eine weitere Frage, auf die ich dann später zurückkomme, aber sagen wir so, zunächst einmal meint man alle, die Staatsbürgerschaft besitzen, sagen wir deutsche oder französische oder amerikanische, und in diesem Sinne am politischen Leben teilnehmen dürfen, teilnehmen können. Sie sind das Volk, also diejenigen, die sozusagen die Politik in ihrem Staat machen dürfen. Auch wenn sie de facto vielleicht zum großen Teil passiv bleiben, aber sie haben diese Möglichkeit. Das ist eine Verwendung, die ja mehr oder weniger offensichtlich ist. Auf der anderen Seite spricht man über das Volk in Redewendungen, die dem Volk eine völlig andere Bedeutung verleihen. Zum Beispiel Volksaufstand oder die Elite unterdrückt das Volk. Ja, zum Beispiel das Volk von Irak ist unterdrückt. Oder auf der einen Seite das Volk, auf der anderen Seite wer? Die herrschende Schicht. Auf der einen Seite das Volk, auf der einen Seite, anderen Seite die Diktatur, auf der einen Seite das Volk, auf der anderen Seite die herrschende kapitalistische Klasse, auf einer Seite das Volk, auf der anderen Seite seine Unterdrücker, und so geht es weiter und weiter. Und dann kommt es auch in Leipzig, eigentlich war diese berühmte DDR-Demonstration, wir sind das Volk. Das heißt, wer ist das Volk, ist eine umstrittene Sache. Wenn zum Beispiel das irakische Volk von Saddam Hussein und seiner Clique unterdrückt wird, wie ist es mit Saddam Hussein selbst? Ist er ein Teil des irakischen Volkes? Ist er ein Teil des irakischen Volkes, kann er sich selbst nicht unterdrücken. Ist er kein Teil des irakischen Volkes, dann wie ist das Definition des Volkes eine solche, die gerade denjenigen aufschließt, der eindeutig irakischer Staatsbürger ist, ja, sozusagen nach der ersten Definition ist er ein Teil des Volkes. Und aktiv am politischen Leben teilnimmt, ja, als Diktator. Auf jeden Fall. Also fragt man sich, wie ist es mit dieser Ambivalenz zwischen Volk im Sinne staatstragende gesellschaftliche Körper, alle umschließt, und dann das Volk im Sinne einer massiven, gleichzeitig unterdrückten, gleichzeitig aus politischem Leben ausgeschlossenen, eher armen, eher, sagen wir, nicht platztragende Masse, eine Volksmasse. Also die Verwendung des Wortes Volks ist grundsätzlich ambivalent. Mal schließt diesen Begriff die Elite, die de facto herrschende Elite ein, mal aber aus. Nun gut, in diesem Sinne, also im Sinne dieser zweiten Definition, wendet sich der klassische philosophische Diskurs, der seinen Ursprung hat beim Sokrates, beim Platon, nicht wahr? Wir sind doch in der Philosophie, müssen diese Tatsache berücksichtigen, wendet sich der klassische philosophische Diskurs eindeutig gegen die Volksherrschaft. Es ist schlicht und einfach ein antidemokratischer Diskurs, der sozusagen am Ursprung der Philosophie oder der Ursprung der Philosophie eigentlich konstituiert, ja, wo die Philosophie ihren Ausgang nimmt. Warum? Weil Sokrates, Platon, stellen sich die Frage nach der richtigen Regierung, ja, nicht wahr? Nach der richtigen Regierung. Diese Frage nach der richtigen Regierung, nach der Art und Weise, wie man den Staat regiert, beinhaltet auch die Frage oder führt zur Frage nach dem Wissen, das einer besitzen muss, um die Staatsgeschäfte zu führen. Es ist ja offensichtlich, dass dieses Wissen nicht beim Volk liegen kann, sondern bei einer gebildeten Elite. Auch nicht bei dieser Elite, so wie sie tatsächlich ist, ja. In diesem Sinne ist die Philosophie auch elitekritisch, ja, auch staatskritisch, und dieses kritische Potenzial muss man auch nicht aus der Augen lassen. Das heißt, der Diskurs beginnt auch weitgehend damit, dass diejenigen, die glauben und denken, dass sie dieses Wissen besitzen, dass sie legitimiert, den Staat zu regieren und die Stadtgeschäfte zu lenken, dass sie dieses Wissen eigentlich nicht besitzen. Erst nur vorgeben, was zu tun. Das heißt, es ist sozusagen eine obrigkeitskritische Haltung. Aber diese obrigkeitskritische Haltung ist gleichzeitig gar keine demokratische, weil weder Sokrates noch Plato gehen davon aus, dass die Unfähigkeit der Elite, der wissenden Elite oder der Elite, der gebildeten Elite, ihr Wissen tatsächlich zu beweisen, dazu führen soll, dass sozusagen die Geschäfte denjenigen überlassen werden müssen, die ja gar nichts wissen, ja, das nicht einmal vorgeben, etwas zu wissen. Und das ist im Grunde die Definition des Volkes, das sozusagen dahinter steckt, ja, in der Demokratiekritik. Und in der Tat wurde, nicht wahr, Sokrates im Grunde umgebracht, nicht wahr, als Philosoph war, sondern weil es von breiten Volksmassen, ja, wie man heute sagen würde, als Repräsentant der aristokratischen Elite, als Freund der Oligarchen und so weiter, gesehen worden war. In diesem Sinne kann man sagen, dass die Demokratie, und das ist eine sehr, sehr alte, große europäische Tradition, philosophische Tradition in erster Linie, dass die Demokratie grundsätzlich als eine ungerechte Lebensform und als eine ungerechte politische Form angesehen wird, nämlich eine Form, die diejenigen unterdrückt, die wissen, weil diejenigen, die wissen, konstitutiv in einer Minderheit sind, weil um zu wissen braucht man Bildung und Anstrengung, die die meisten nicht fähig sind, ist ungerecht in dem Sinne, in dem Aristoteles ja nicht wahr Gerechtigkeit definiert als das gleiche Behandlung des Gleichen und die ungleiche Behandlung des Ungleichen. Das heißt, diejenigen, die wissend sind, die einsichtig sind, die gebildet sind, die fähig sind, den Staat zu regieren, sind ungleich derjenigen, die es nicht können. Werden sie im Rahmen der Demokratie gleich behandelt, ist das eine Ungerechtigkeit. Ja, es ist eine Ungerechtigkeit, weil diese Gleichbehandlung, dieser Unterschied im Wissen nicht berücksichtigt. Das heißt, die Gerechtigkeit ist nicht Gleichmacherei. Die Gerechtigkeit führt zu Gleichheit dort, wo die Gleichheit tatsächlich gibt, wo die Gleichheit vorliegt, muss das Gleiche auch gleich behandelt werden. Wo aber die Ungleichheit de facto festzustellen ist, ist die Gleichbehandlung wiederum ungerecht. Das heißt, die Ursprünge der Philosophie, die Ursprünge sokratisch-platonischer aristotelischer Art sind grundsätzlich antidemokratisch. Der heutige demokratische Diskurs beginnt eigentlich mit Rousseau. Beginnt und gewissermaßen sogar endet bei Rousseau. Beginnt mit Rousseau, mit Contrat social, mit der Idee eines einheitlichen Volkswillens, einer Volonté générale, des Vorhandenseins einer ursprünglichen Gleichheit aller Menschen im Volk, unabhängig davon zu sehen, Aristokraten oder nicht. Und zwar eine solche von der Natur, das ist das Entscheidende, ja, nicht wahr? Von der Natur gegebene Einheit, die ja auch die Substanz, die naturgegebene substanzielle Grundlage auch eine politische Ordnung bilden kann, die ja eine demokratische, das heißt durchwegs egalitäre ist. Das heißt, es gibt eine Ebene, und das ist sozusagen zentrale bei Rousseau, und man kann ja sehr einfach zeigen, dass jede demokratische oder prodemokratische Diskurs oder Rhetorik, wie auch immer, sucht, wie Nietzsche zu Recht gesagt hat, in kritischer Absicht, aber das soll man nicht unbedingt kritisch nehmen, sucht nach dem letzten Menschen. Ja, nach den kleinsten gemeinsamen Nenner, nach der naturgegebenen Ebene des Menschlichen, eine Ebene, die so niedrig, im Grunde, das ist sehr wichtig, so niedrig angesetzt wird, so elementar angesetzt wird, dass alle Menschen irgendwie zunächst einmal als Menschen entsprechend diesem Kriterium identifiziert werden, sodass auch der Wilde, ja, nicht wahr? Der Wilde irgendwo in Afrika oder in Amerika ist auch ein Mensch, ja, nicht wahr? Ist auch ein Mensch nach Rousseau, aber ist nicht nur auch ein Mensch, sondern ist er der Mensch schlechthin. Ja? Es ist dieser Degré Zero, ja, nicht wahr? Null Ebene der Menschlichkeit. Es steht diese Null Ebene der Menschlichkeit da. Von der aus gesehen und von der aus gerechnet, alle Menschen irgendwie Menschen sind. Ja. Das heißt, für den demokratischen Diskurs, wie dieser Diskurs neu begründet war von Rousseau, von der entscheidenden Bedeutung ist die Naturbestimmung des Menschen. Das heißt, was ist die menschliche Natur? Wie kann man den Menschen als Naturwesen identifizieren? Was sind die Minimalkriterien des Menschlichen als Naturerscheinung? Sind diese minimalen Bedingungen gegeben? Gibt es eine grundsätzliche Ebene, egalitäre Ebene, auf der sich der gemeinsame Wille ausbildet? fast alle französischen Revolutionären der Großfranzösischen Revolution waren in einer oder anderen Form von Rousseau inspiriert und Schüler von Rousseau. Und sie waren, wie wir alle wissen, dadurch irritiert, dass es immer wieder Menschen aufgetaucht sind, und zwar gerade nicht die Wildesten, ja, sondern die Gebildesten wiederum, die sich völlig unmenschlich gezeigt haben dadurch, dass sie, wie Saint-Just sagt, zur Fraktionstätigkeit geneigt waren. Ja, das heißt, an dem Moment, an dem der gemeinsame Wille, die gemeinsame Begeisterung, der gemeinsame Ausbruch dieser Natur stattgefunden hat, kam so ein Mensch und begann etwas ganz Eigenartiges, Eigenes und in diesem Sinne Reaktionäres zu sagen. Ja, hat sich sozusagen abgespaltet. Das waren meistens die Aristokraten, ja, ich war und zu sehr Gebildete. Und denen wurde alle Kopf abgeschlagen. Ja, ich war, der Saint-Just meinte eben, dass das Problem der französischen Revolution darin bestand, dass es zu viele Menschen gab in Frankreich, bei denen sozusagen die menschliche Natur pervertiert wurde. Und zwar so weit pervertiert wurde, dass sie nicht mehr imstande waren, sozusagen ein Teil dieses Volkskörpers zu sein und an der Ausarbeitung und der Entstehung dieser allgemeinen Begeisterung, dieses sozusagen dieses gemeinsamen Willens teilzunehmen. Diese Menschen, damit sie sozusagen das ganze Bild nicht verstören, wurden einfach eliminiert. Der Saint-Just hat gesagt, sozusagen, ich bekämpfe alle Fraktionen, indem sie einfach eliminiere, und dann bleibt nur das Gemeinsame übrig. Dieses Beispiel zeigt und hat vielen gezeigt, wie schwierig es eigentlich ist, so etwas wie Demokratie im Sinne eines gemeinsamen Willens, der dann geschehen soll, der dann praktisch umgesetzt werden soll, geschehen soll. Wie ist es schwierig, gar unmöglich, diesen Willen eigentlich zu formieren? Das heißt, noch in der Französischen Revolution haben wir eben diese Spannung, in der schon das antike Denken sich bewegt hat. Und die Frage war immer, was soll man mit Elite tun? Was soll man auch also mit den Menschen tun, die besser gebildet sind, die mehr wissen und die auch andere und andersartige Ansprüche an ihr politisches Benehmen stellen und an der Stadt stellen, als die Mehrheit der Bevölkerung? Soll man sie ignorieren? Soll man sie vernichten? Soll man sie überstimmen? Soll man ihnen eine Chance geben, dadurch, dass man den Volkswillen begrenzt? Was soll man mit ihnen tun? Man kann ohne weiteres behaupten, dass die ganze Geschichte der europäischen Demokratie seit der Französischen Revolution bis heute ist die Geschichte einer zunehmenden Abwehr gegen den Volkswillen und die Geschichte eines Abbaus der Volksherrschaft und der Demokratie, verstanden als Volksherrschaft, zugunsten einer anderen Idee, zugunsten der Idee des Schutzes der Minderheiten, das heißt zugunsten der Idee von Rule of Law, die eine andere Tradition hat, die eine religiös-politische Tradition hat in England, entstanden ist unter den Bedingungen der englischen konstitutionellen Monarchie und dann sich kodifiziert und eigentlich umgesetzt wurde, vor allem in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten haben wir ein anderes Modell der modernen Verwaltung, das absichtlich aufgebaut worden war als Rule of Law, um Minderheiten zu schützen und den Volkswillen zu begrenzen, und zu blutigen Exzessen der Französischen Revolution nicht kommen zu lassen. Diese Begrenzung geschieht, wie wir alle wissen, durch die Trennung zwischen Legislative, Exekutive und juristischen Organen. Und das, was Sokrates, Plato, Aristoteles gefordert haben, das heißt ein Prinzip einzuführen, das dem Volkswillen der Demokratie eine Grenze setzt, das wurde eben durch dieses System realisiert, indem man die Entscheidungen des Volkes der Überprüfung durch die Verfassung und die Organe der Auslegung der Verfassung, das heißt durch die ordentlichen Gerichte, unterstellt hat. Die Frage, inwieweit man eine gesetzwidrige Verfassungsänderung annehmen kann, ist sozusagen die heikelste Frage der amerikanischen Demokratie oder des amerikanischen politischen Systems. Wenn man aber diese Möglichkeit ausschließt, zunächst einmal, was man nicht ausschließen darf, ja, das ist gar keine Frage, dann bleibt es nach wie vor, also bis jetzt ist es nicht geschehen, das heißt bis jetzt wurde die Verfassung nicht in dem Sinne geändert, dass es verfassungsrechtlich garantierte Rechte in Frage gestellt worden waren durch einen Akt der Legislative, haben die Gerichte die Möglichkeit, so etwas wie ein Gericht über Sokrates zumindest theoretisch auszuschließen. Das heißt, wir haben ein System der Jurisprudenz, in denen die Menschen operieren, die das Wissen im klassischen Sinne haben. Das heißt, sie haben ein Wissen über die Gesetze. Sie haben zwar nicht das Wissen über das absolut Gute, das, was Sokrates, Plato und immer noch Aristoteles von der Herrschern fordern. Das heißt, sie wissen nicht, was das wirklich Gute ist. Aber sie haben ein positives Wissen über die Verfassung und positive Gesetze und wie diese Gesetze funktionieren. Und dieses Wissen ist eine Kontrollinstanz, die im Grunde keine andere Funktion hat, als den Volkswillen zu begrenzen und direkte Demokratie in allen ihren Risiken und Auswüchsen zu blockieren. Nun, der zweite, sozusagen, der zweite Ort der Demokratie, an dem der Aufschluss stattfindet, an dem die Frage nach der Inklusion oder Exklusion in Bezug auf den Volkskörper sich als schwierig gestaltet, also ein solcher empfindsamer Ort ist gebildete Elite. Ja. Ein anderer Ort und deswegen eine merkwürdige, na gut, ich sage jetzt im nächsten Satz, ein anderer Ort, es sind sozusagen die Ausländer im weitesten Sinne des Wortes. Das heißt, die Migranten, die Entrechteten, diejenigen, die nicht Staatsbürger sind im Sinne der Nation. Bis jetzt gibt es allgemein akzeptierten Weg, sich damit zu beschäftigen. Die klassische amerikanische Formulierung No Taxation Without Representation bedeutet nichts anderes als die Forderung, dass jeder Einzelne, der am ökonomischen Leben eines Staatswesens teilnimmt, gleichzeitig über die Gesetze mitbestimmen darf, die diese ökonomische Tätigkeit regulieren. Das ist in keinem Staat, inklusive der Vereinigten Staaten, aber vor allem in Europa nicht der Fall. Weil in allen europäischen Staaten gibt es relativ massive Minderheiten, die zwar aktiv am ökonomischen Leben teilnehmen und auch sozusagen ihre Steuer bezahlen und so weiter und so fort, aber trotzdem an der politischen Willensbildung nicht teilnehmen, weil sie aus den Leuten bestehen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft oder französische oder englische Bürgerschaft besitzen. Wir haben also auf der anderen Seite die Frage nach dem hereditären, nach dem geerbten der Demokratie. Das ist ein zweites Problem, das interessanterweise mit dem ersten Problem, also der zweite Ausschluss, mit dem ersten Ausschluss etwas zu tun hat. In einer bestimmten Form hat die europäische Demokratie, so wie sich, wo sie sich entwickelt hat, auch in der Antike, in der griechischen und römischen Antike, aber auch ganz besonders in der Neuzeit, in einem gewissen Sinne war sie sozusagen an die Idee der Erbschaft gebunden. Nun wurden nicht feudale Rechte sozusagen geerbt, ja, wie bei Aristokratie und so weiter und so fort, aber eben das Volk als Ethnie in erster Linie bildete eine gewisse Einheit durch die Geburt. Nation kommt von Nativität, Geburt. Das heißt, diese Forderung nach der minimalen Bedingung, nach der minimalen Bedingung der Menschlichkeit, war eigentlich implizit die Forderung nach dem Geboren zu sein. Die Forderung, überhaupt die Figur geboren zu sein, ist ja fast im 19. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert, ist fast äquivalent zur Definition Mensch zu sein. Ja, ich war berühmte Antwort, lieber nicht geboren zu sein, bedeutet die Antwort, lieber nicht, gar nicht Mensch zu sein. Sicherlich, dieses geboren zu sein, macht die Abgrenzung von den Tieren problematisch. Ja, nicht wahr? Darauf wurde sehr oft aufmerksam gemacht, dass geboren zu sein, die Forderung geboren zu sein, ist ja insofern problematisch, dass man nicht dann versteht, warum zum Beispiel Hunde oder Katzen nicht an der allgemeinen Willensbildung teilnehmen. Ja, erstens sind sie auch geboren, sind geboren auf dem gleichen Territorium. Sie sind auch naturgegeben. Also der Unterschied zwischen menschlichem Wesen, geborenem menschlichen Wesen und der Katze ist ja problematisch. Wenn man zum Beispiel sagt, sozusagen der Mensch ist eine Gattung, ja, ist eine Gattung im Sinne wie Darwin das beschreibt, ja. Ja, es gibt so Gattungen, es gibt so, ich weiß, Wale, es gibt ja Delfinen und es gibt Katzen und es gibt Menschen. Sozusagen Menschen ist eine bestimmte Gattung innerhalb aller anderen Tiergattungen. Ja? Dann ist dieses Privileg des Menschen an der allgemeinen Willensbildung teilzunehmen sehr problematisch. Ja? Es ist extrem problematisch, weil warum nicht Delfine, warum nicht Wale? Naja, wenn man sagt, Mensch ist so ein spezifisches Wesen, aber warum spezifisch? Zum Beispiel Darwin hat doch gezeigt, dass diese Gattungen durch die Mutationen und so weiter, eine Gattung geht in eine andere über. Vielleicht ist es so eine Katze, die im nächsten Generation schon ein Mensch sein wird. Ja? Man weiß es nicht. Ja. Auch wir sehen jetzt am Beispiel von AIDS und SARS, ja, SARS in erster Linie, wie schnell sich diese ganzen Viren mutieren und entwickeln. Jeden Tag kommt eine neue SARS-Gattung hier einfach. Warum so eine stabile Unterscheidung? Die ist nicht zu berücksichtigen. Und Derrida, ja nicht zu Unrecht, forderte die Inklusion der Tiere. Nicht wahr, in seinen letzten Schriften in der erweiterten Demokratiebegriff. Zumindest diese Forderung ist nichts entgegenzusetzen. Wenn man aber auf der anderen Seite sagt, na gut, der Mensch unterscheidet sich von einem Tier dadurch, und das wäre dann eine platonische Unterscheidung, ja, unterscheidet sich von einem Tier dadurch, dass der Mensch so etwas wie eine Vernunft hat, ja, wo der Delfin oder Wal die Vernunft nicht haben, dann ist es wiederum gefährlich, weil verschiedene Menschen haben verschiedene Grad an Vernunft und man kann genauso sagen, diese sind wie Tiere. Ja. Und im Grunde hat man das oft gesagt. Man hat gesagt, diese Menschenmasse verhält sich wie, diese Menschen verhalten sich wie Tiere, sind gar unvernünftig. Ja. Und dass sie unvernünftig sind wie die Tiere, warum dürfen sie überhaupt privilegiert werden in Bezug auf die anderen Tiere? Sie haben keinen Funken Vernunft in sich und ihr Benehmen zeigt nicht, dass sie vernünftig sind. Ja. Das bedeutet, dass die Demokratie auch in der Bestimmung der ursprünglichen Zugehörigkeit zum Volkskörper auf einer unlösbaren Ambivalenz und Unklarheit basiert. Auf einer Zwischenlösung, die es im Grunde nicht gibt. Ja. Auf der einen Seite muss es eine Gattung sein, das muss derjenige, der da teilnimmt, muss zur Gattung Mensch gehören. Die Gattung Mensch ist aber nicht abzugrenzen im biologischen Sinne. Auf der anderen Seite muss es sozusagen vernünftig sein, was Vernunft ist, ist dann eine zu enge Begrenzung. Ja, da plötzlich bekommt vielleicht nur ein Sokrates allein das Recht zu wählen, weil es der weiseste aller Menschen ist und alle anderen sind bloß Idioten, ja, und unwissend, die eben keine Vernunft besitzen. Da ist ja überhaupt kein Kriterium da, das als demokratischer anmutet. Na gut, aber nehmen wir diese völlig unverständliche, dieses völlig unklare, dieses schwankende Boden der Demokratie, wie dieser Boden momentan funktioniert. Zumindest alles wird ausgeschlossen, was nicht geboren ist, sondern immigriert ist. Weil das, was immigriert ist, ist nicht sozusagen vor den Augen der Bevölkerung geboren. Ja? Man weiß nicht, woher der Mensch eigentlich stammt. Ja? Ich werde auch oft gefragt, ja, ich war im Zug, so, woher kommen Sie ja eigentlich? Ja? Diese, woher kommen Sie ja eigentlich, ist die Frage, die man sich unwillkürlich stellt. Und wenn man irgendwo herkommt, ich weiß nicht, vielleicht aus einem anderen Stern und so weiter, hat man nicht das Gefühl, er gehört in einen Volkskörper und muss ein Subjekt der demokratischen Willensentscheidung sein. Noch schlimmer ist es sicherlich mit Klonen und sonstigen künstlich produzierten Gestalten. Ich weiß nicht, ob Sie einen Film gesehen haben, so eine TV-Serie, die so eine ziemlich interessante Analyse der intellektuellen Grundlage der westlichen Demokratie darstellte, nämlich Dark Angel. Es ging um die Gruppe der Transgenetischen, ja, der Monster, die künstlich produziert worden war in einem Laboratorium, ja, nicht wahr? Alle ein bisschen furchtbar ausgesehen und so. Nun, die Heldin war gar hübsch, ja, nicht wahr? Und hat gut ausgesehen. Aber man wusste nicht, woher sie kam, ja. Das ist wiederum. Immer wurde sie gefragt, woher sie kam und sie war irgendwie unschlüssig in ihrer Antwort. Und so im Endeffekt, die Frage war, sind diese ganzen transgenetischen Monster, sind sie Menschen und sind sie demokratieberechtigt? Ja? Sind sie Teile des Volkskörpers oder müssen sie vernichtet werden und aus dem Volkskörper ausgeschlossen werden? Ich weiß nicht, ob Sie die letzte Serie gesehen haben. Die ist ja insofern interessant, dass sie den doppelten Boden, den schwankenden Boden, doppelten Boden der modernen Demokratie in krassester Form offenbart. Nämlich, da wird eine transgenetische Dame gezeigt, die ein Kind kriegt, ja, von den Augen der anwesenden Bevölkerung und dadurch wirklich beweist, sozusagen, dass zumindest dieses Wesen geboren ist. Ja. Das heißt, nicht irgendwoher kommt, aus welchem Ort, wo man nicht weiß, was der Ort sein sollte. Ja. Wie früher sozusagen die französischen und sonstige Königinnen ja nicht wahr, öffentlich gebären mussten, um sozusagen diesen sichtbaren Beweis zu erbringen, dass die Kinder tatsächlich dem Schoß entstammen, ja, da sozusagen ihnen ihre Geburtsrechte verleihen. Auf der anderen Seite aber, am Ende des Films, am Ende der Serie, die Heldin findet ein Territorium, charakteristischerweise so ein Müllhalde oder so etwas, oder so eine industrielle Ruine von Typ ZKM oder Tate Modern, also so typischer so sozusagen Ort der modernen Hoffnungen und der Avantgarde. Neue Bauhaus, ja, sozusagen. Und dort sagt, ja, gut, und jetzt stehen wir und wir werden unsere Rechte verteidigen, weil, warum? Weil wir auch Amerikaner sind. Weil wir zwar künstlich und unter Bedingungen eines Laboratoriums produziert worden waren, aber auf dem amerikanischen Gebiet. Und ist das so, sind wir doch Amerikaner und mit gleichen Rechten ausgestattet. Das heißt, es gibt diese trotzdem Kombination zwischen hereditären Vorstellung der Bürgerschaft, Staatsbürgerschaft als derjenige, die aus dem Geburtsrecht ja, verkörpert, aus der Geburt entsteht, und einem territorialen Recht. Ja. Auch diese Müllhalde, auch die Ruine, auch ZKM, auch Tate Modern stehen auf einem Staatsterritorium, obwohl die Leute, die diese Territorien bevölkern, avantgardistisch sind, sie sind nach wie vor, sie sind auch gleichzeitig Deutsche und Amerikaner. Wir haben in diesem Film, wie übrigens in einem anderen Film, eine merkwürdige, tiefgehende, sehr tiefgehende, in die tausendjährige Geschichte des, nicht nur des westlichen, sondern auch des östlichen Denkens, aber immer wieder sich wiederholende, widerspiegelnde, wieder inszenierbar Komplizenschaft zwischen einer gebildeten Elite, einer Aristokratie auf der anderen Seite und dieser ausgeschlossenen, künstlich produzierten Wesen, sozusagen zwischen zwei Ausschlussräumen, ja, zwischen unten und oben. Zwischen denen, die durch ihre Bildung zu weit sich entfernt haben vom Volkskörper und denjenigen, die nicht so weit sind, gesellschaftlich, politisch, ökonomisch, um in diesen Körper aufgenommen zu werden. Sozusagen eine Komplizenschaft zwischen Intelligenz und Lumpenproletariat, ja, von dem Gorki und Brecht im 20. Jahrhundert sehr viel geschrieben haben. Aber relativ früh, Marquis de Sade, französischer Roman des 18. und 19. Jahrhunderts, wo alles sozusagen sich abspielt zwischen der Aristokratie und dem Voyou und dem sozusagen dem Bodensatz der Gesellschaft, ja, die ganze Mittelschicht, die ganze Volk, ja, wird ausgeschlossen. Alles wird gespielt zwischen Oberschicht und unterster Unterschicht. Ein typisches Beispiel einer solchen Roman von Stil von Agency und so weiter, wo alles auf Müllhalden oder in der in der Pariser Kanalisation sich abspielt und immer zwischen Prostituierten, Räuber und Aristokraten, ist ja sicherlich das Buch von Agamben, ja, über Homo Sacrament. Das sind die Ausgeschlossenen und sie sind Ausgeschlossenen auf eine gewisse Grundlage, nämlich wenn man die Vernunft im weitesten Sinne des Wortes oder die Würde, was ist das? Wenn man alles das danach fragt, woher kommt das eigentlich, gibt es dafür letztendlich keine Antwort. Ja? Vom Gott, von Außerirdischen, ja, und so weiter. Wir können nicht sagen, woher die Seele kommt. Wir können nicht sagen, woher die Vernunft kommt. Sie werden als solche nicht geboren. Die Geburt selbst, das heißt die körperliche Kette, ja, der Körper, 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 wird unterbrochen durch die Erscheinung einer Seele oder Erscheinung einer Vernunft, die man auf die physiologische, genetische und sonstige Grundlagen letztendlich, was auch immer man dazu sagt, nicht zurückzuführen sind. Deswegen alle Lehren über die Seelenwanderung, ja, die Seele, die sich entkörpert und verkörpert, zufälligerweise oder durch Karma, das mit Systemen der Geburt nichts zu tun hat, mal in einer, sich verkörpert, mal in einer Wurm, mal in einem Menschen und so weiter, aber es ist die gleiche Seele. Und die gleichen Lehren kann man sicherlich bei Plato und seiner Schule finden, ja, das ist allgemein bekannt. Die haben genauso geglaubt an die Seelenwanderung, wie auch die Inder und wie auch die Ägypter. Das heißt, wir haben sozusagen diese Kette der Geburten, die entstehen, der Volkskörper auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine merkwürdige Migration. Das ist die Migration der Körper und Migration der Seelen. Nicht zufälligerweise, auch die Aristokraten wurden bekämpft in der Französischen Revolution im Namen einer bodensässigen Bevölkerung gegen die Migranten. Aristokraten waren eigentlich Migranten des feudalen Europas. Die aristokratischen Geschlechter bewegten sich durch die Grenzen der Gesellschaften ihrer Zeit und der Staaten ihrer Zeit. Nun, wir haben also diese Geschichte der europäischen Demokratie von der Antike bis heute, über die wir dann in Einzelnen sprechen werden, die Geschichte einer ständigen Suche nach dem Ausgleich zwischen Anschluss und Ausschluss, zwischen Inklusion und Exklusion, die Geschichte der Suche nach dem Ausgleich zwischen dem Willen der Mehrheit und dem Willen der Minderheit, eine Suche danach, wie man sozusagen der Extension, wie man den Umfang des Volkskörpers definiert, der sozusagen die Seele produziert, die dann in Aktion treten soll und so weiter und so fort. Also alle diese schwierigen Fragen, die niemals gelöst worden waren, die niemals beantwortet worden waren, die nur unter den Teppich gekehrt worden waren. Und so steht der ganze demokratische Diskurs auf einem sehr schwankenden Boden. Es ist eine Ebene, die wir dann untersuchen werden, also wie diese Strategien der Selbstbestimmung der Demokratie verlaufen sind. Jetzt komme ich zu einer zweiten Ebene. Das ist die Frage nach dem Medium, in dem die Demokratie sich etabliert. Dieses Medium scheint das Medium Sprache zu sein. Und in der Tat, der erste Ort der Demokratie hieß Parlament von Parlas, sozusagen der Ort, an dem die Menschen parlieren, an dem sie sprechen. Das heißt, die Demokratie ist ja auch untrennbar, zumindest auf den ersten Blick untrennbar, vom Glauben an so etwas wie Findung der Wahrheit im Diskurs und Unterwerfung unter den Zwang des besseren Arguments. Das heißt, nicht ein Befehl, nicht eine Autorität, sondern freie Diskussion, an der alle beteiligt werden müssen, alle beteiligt werden dürfen. In dieser freien Diskussion entstehen die besseren Argumente, die letztendlich alle überzeugen. Und warum überzeugen sie alle? Warum überzeugen sie alle? Sie überzeugen alle, weil sie letztendlich an das Gemeinsame der menschlichen Natur appellieren. Ja? Das haben wir schon abgefragt. Das heißt, die überzeugende Kraft des überzeugenden Arguments hat die gleiche Grundlage wie Demokratie insgesamt. Das heißt, der Glaube daran, dass es Argumente gibt, die an diese Substanz des Menschlichen direkt appellieren. Es gibt eine feine Bemerkung bei Nietzsche, wo er sagt, warum die Juden die besten Redner sind. Und beantwortet diese Frage, indem er sagt, weil sie am wenigsten die Möglichkeit haben, an das Gemeinsame zwischen ihnen und anderen zu appellieren. Ja? Wo sozusagen die deutschen Redner, vielleicht die deutschen Redner und die jüdischen, seiner Zeit, wo die deutschen Redner ein leichteres Spiel haben, weil sie viel Gemeinsames haben mit ihrem Publikum. Juden haben weniger Gemeinsames. Also müssen sie nach besseren Argumenten suchen. Aber diese Suche nach besseren Argumenten setzt immer noch voraus eine naturalistisch-physikalisch verstandene Einheit. Sie sind zwar keine Deutschen, die Juden, aber sie sind immer noch Menschen. Das heißt, es gibt noch eine tiefere Gemeinsamkeit, aber auch eingeborene Gemeinsamkeit. Sozusagen ein Rassismus der Menschheit. Ja? Also nicht der deutsche Rassismus, nicht der jüdische Rassismus, sondern der Menschheitsrassismus. Wo die ganze Menschheit als Rasse verstanden wird. Und sozusagen jedes Argument, damit er wirkt, muss an diese sozusagen an das Rassische des Menschen, an das Grundsätzliche des Menschen, an das Blut appellieren. Wie auch immer tief das liegt. Das heißt, wir haben eine Verknüpfung zwischen der Sprache auf der einen Seite, der Rasse auf der anderen Seite, verstanden auch als die menschliche Rasse. Insgesamt, also im Sinne des Humanismus, das klar schon. Und wir haben auch die Orte, also Parlamente, an denen diese Verknüpfung gefeiert wird. So für lange Zeit, sowohl die Befürworter wie auch die Gegner der modernen Demokratie, und sie tun es nach wie vor, hängen an dieser Bestimmung der Demokratie und assoziieren die Demokratie mit der freien Gesprächssituation, mit dem freien Zugang zu öffentlichen Diskurs. Das finden wir bei vielen Befürwortern der Minderheiten und Zugang der Minderheiten zu öffentlichen Diskurs. Das finden wir bei Habermas ja in einer theoretisch sozusagen gut ausgearbeitete Form, deswegen ist er auch so einflussreich geworden. Das finden wir auch bei Gegnern der Demokratie, wie in Weimarer Zeit, wie Carl Schmitt oder Ernst Jünger, die das Parlament als eine Schwarzbude ja, bezeichnet haben. Die Frage war immer, wie lange reden sie, ja, Damen und Herren. Ja? Irgendwann muss man auch handeln. Ja? Das heißt, sozusagen die Demokratie im Sinne der Rechtfertigung, wie auch im Sinne der sozusagen Entgegnung oder Antidemokratischen, wurde als so ein ununterbrochener Diskurs verstanden. Ist aber nicht der Fall. Also ich möchte zunächst einmal, ohne das weiter auszuführen, das machen wir später, behaupten, dass das Medium der Demokratie ist das Schweigen. Weil letztendlich, was bei der Demokratie entscheidet, ist die Wahl, ist die Stimmenabgabe. Und die Stimmenabgabe geschieht im Dunkeln und im Schweigen. Eigentlich ist das eine Aktion, ist das ein Akt, von dem man keine weitere Erklärung abgeben soll. wenn die Demokratie überhaupt sich von anderen gesellschaftlichen Systemen unterscheidet, dann unterscheidet sie sich nicht durch die Einführung des Diskurses. Ganz im Gegenteil. Sie unterscheidet sich durch ein Recht auf Erklärungsverweigerung als juristische Norm und als eine politische Norm. Die Demokratie führt in das gesellschaftliche Leben das Gesetz des Schweigens an. Der Mensch darf irgendetwas tun und irgendetwas Entscheidendes tun, ohne das zu erklären. Interessanterweise in einer traditionell verfassten Gesellschaft wie religiöse oder ideologisch verfasste, wie etwas Sowjetunion war, gab es so eine Zone des Schweigens nicht. Was auch immer man tat, musste man das begründen. Ideologisch begründen oder religiös begründen. Theoretisch begründen, diskursiv begründen. In der modernen Demokratie darf man das Entscheidende zu tun, nämlich wählen, ohne das zu erklären oder zu begründen. In diesem Sinne, und das ist der dritte Punkt, den ich machen will, in diesem Sinne ist ohne jeden Zweifel die moderne Demokratie mit dem Markt, mit dem kapitalistischen Markt zutiefst verwandt, weil der Markt auch auf dieser Grundlage des Schweigens gründet. Das heißt, die Entscheidung hinsichtlich des Kaufs oder des Verkaufs ist souverän unter den Bedingungen der Marktwirtschaft und wird nicht weiter hinterfragt. Wenn man etwas kauft oder verkauft, wenn das alles abläuft im Rahmen des gesetzlichen sozusagen Erlaubten, hat man auch niemanden erklärungsschuldig. Ist man niemanden erklärungsschuldig. Das heißt, wir haben sowohl im Markt wie auch in der modernen Demokratie diese Zone des Schweigens. Und müssen uns fragen, wie sie auswirken und in welche Richtung unsere Demokratie sich überhaupt bewegt. Ich möchte am Ende meiner Darstellung und ich möchte dann im Weiteren sozusagen vertiefen. Ich denke, dass unsere Demokratie bewegt sich sehr schnell in die Richtung Selbstabschaffung. Und ich möchte ja jetzt ganz kurz skizzieren, warum ich es denke. Unsere Demokratie ist nämlich zunehmend eingeschrieben, und zwar an diesem Punkt eingeschrieben, das ist der Verknüpfungspunkt, in den globalisierten Medienmarkt. Das heißt, die Politiker werden gemacht und verkauft nach den gleichen Methoden, wie der Markt insgesamt funktioniert, benutzen die gleiche mediale Infrastruktur, gleiche PR und gleiche Spin-Doctors und so weiter und so fort, die sie als eine Ware verkaufen. Sie sind Stars neben anderen Popstars. Und gerade in diesem Sinne denke ich, dass unsere Demokratieveranstaltung ist die Fortsetzung der Stars und Helden und so weiter und so fort. Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben über den Konsum. Was wir eigentlich vollziehen, in Bezug auf unsere Popstar-Politiker ist der Akt der Zustimmung oder Nichtzustimmung. Und der Akt der Zustimmung oder Nichtzustimmung ist etwas völlig anderes als die Konzeption der Demokratie als Ausdruck des freien Willens des Volkes und Aktion im Sinne dieses freien Willens. Das heißt, unsere Politiker sind nicht Repräsentanten, sie sind nicht repräsentativ man spricht über repräsentative Demokratie, sind nicht repräsentativ für den Volkswillen in dem Sinne, dass sie den Volkswillen realisieren oder umsetzen. Vielmehr passiert das Folgendes. Sie agieren auf einer medialen Bühne, sie agieren auf einer Weltszene und was die Bevölkerung de facto tut, sie stimmt diesem Agieren zu oder lehnt dieses Agieren ab. Ja? Und zwar nicht durch die Systeme der Wahlen, sondern zunehmend durch die Systeme der Umfrage, Fernsehumfrage, generell statistische Erhebungen und so weiter und so fort, wie in Bezug auf alle anderen Wahlen. Also kaufen Sie mehr Pepsi-Cola, ziehen Sie Schröder vor oder ziehen Sie Kohl vor und so weiter und so fort. Und dann gibt es diese Werte, ja nicht wahr, jede Woche und so weiter und so fort. Diese statistische Umfrage, diese Wertungen, das heißt diese Marktsegmente und, das ist das, was als Orientierung für die Politik wirkt. Nun, wo lag ursprünglich der Unterschied zwischen dem, was wir Diktatur nehmen und dem, dass wir Demokratie nehmen? Diktatur war sozusagen der Ausdruck des souveränen Willens des Diktators, sei es König, ja, sei es ein an die Macht gepushter Diktator. Demokratie wurde gedacht als Ausdruck des souveränen Willens des Volkes. Nun wurde aber schon von Machiavelli, und das ist seine Binsenweisheit in politischer Philosophie, gemerkt, dass kein Diktator ohne die Zustimmung des Volkes überhaupt agieren kann. Das heißt, jede Diktatur gründet auf einer Zustimmung des Volkes, auf einer Bereitschaft des Volkes mitzumachen. Und das waren viele Fälle, wir kennen viele Fälle in der Geschichte, dass diese Zustimmung dem Diktator entzogen worden war, dann konnte er nicht mehr agieren. Shakespeare, ja, ich war beschreiben, so die Szene, wo die Armeen einfach nicht gehorcht haben, ja, diese Befehle nicht ausgeführt haben und so konnte der Diktator eigentlich seinen Befehle keine Macht verlangen. Wir haben das gesehen bei der Auflösung der Sowjetunion. Der Grund war einfach die Weigerung der Institutionen, die Weigerung der Gesellschaft und die Weigerung der Armee, bestimmte Befehle überhaupt auszuführen. Diese Verweigerung eine Zustimmung ist also ein Instrument, das gerade eine Diktatur charakterisiert, ja, und Verhältnis zwischen Diktator und Volk. Nun kann man behaupten, dass das System, was wir de facto haben, ist keine Demokratie im Sinne der Realisierung einer Souveränität des Volkes, sondern ein System des sozusagen verfeinerten Mechanismus, sehr, sehr verfeinerten Mechanismus, weitgehend verfeinerten Mechanismus, der Ermittlung der Zustimmung oder Ablehnung einer im Grunde souverän diktatorischen Politik. Ja, das heißt, in den klassischen Diktaturen musste sozusagen etwas Extremes geschehen, damit das Volk seine Ablehnung demonstrieren würde. Heute genügt es einer Umfrage, um zu merken, dass sozusagen die Popularität eines bestimmten Politikers sinkt. Das heißt, wir haben eine verfeinerte medien- und technologische Maschine, um die Ermittlung der Zustimmung oder Ablehnung in Bezug auf die politische Entscheidungen, die als solche aber nicht als Ausdruck des souveränen Willens des Volkes, sondern als Ausdruck der persönlichen Politik, also im Sinne der diktatorischen Politik, souveränen Politik des jeweiligen Aktanten der politischen Szene vollzogen werden. Wir können also sagen, dass das System der repräsentativen Demokratie wird zunehmend abgelöst durch die technologisch-medialen Mechanismen der Zustimmung und Ablehnung, wobei man schwer sagen kann, was besser und was schlechter ist. Auf jeden Fall aber, es ist, glaube ich, eine ziemlich epochale politische Wandel, das sich zunehmend abzeichnet. Und diejenigen Politiker, die diesen Wandel besser verstehen, wie Berlusconi und so weiter, eigentlich Bush ja auch, sind diejenigen, die auch am meisten davon profitieren. Dieser, nur vor dem Hintergrund dieser, und damit ende ich meine Präsentation, vor dem Hintergrund dieser Entwicklung kann verstanden werden, was die Theoretiker der sogenannten radikalen Demokratie eigentlich meinen, wie etwa Badiou oder auf der linken Seite, ja, wie etwas Badiou oder Laclau, Chantal Mouffe, letzte Zeit Zizek ja, hat sich ihnen angeschlossen, die der Demokratie als solche, als sogenannte Lehrersignifikant im Sinne von Derrida, als Lehrersignifikant charakterisieren und hegemoniale Strategie der Besetzung dieses Lehrenortes empfehlen. Das müssen wir auch untersuchen im Weiteren, weil es sich um einen weltweit beachtenden politisch-philosophischen Einsatz handelt. Ich möchte jetzt zum Schluss Ihnen einige Büchertipps geben, ohne Bücher überhaupt zu nennen, nur Autoren. Wir werden über die Bücher dann weiter sprechen. Ich möchte aber für diejenigen, die ja erstens was lesen wollen und zweitens vor allem die Referate halten wollen, einfach einen Kreis der Autoren markieren, aus denen man, und ich schlage vor, dass Sie darüber nachdenken, über welche Autos Sie überhaupt was machen wollen, welche Autor Sie präsentieren wollen, eine Auswahl vorzuschlagen. Also klassische Demokratie beginne wir doch nicht mit der Antike, sondern mit Rousseau. Man kann Hobbes nehmen oder nicht. Nicht, weil wir Hobbes schon einmal gemacht haben, aber ich würde Locke vorschlagen, weil wir ihn niemals gemacht haben. Dann Tocqueville über die amerikanische Demokratie. Vielleicht Edmund Burke, Kritik der französischen Revolution. Für diejenigen, die sich für Amerika interessieren, Federalist Papers. Die gibt es ja auch auf Deutschland. Das ist die Sammlung von Arbeiten von Jefferson, Hamilton und andere Autoren, die dieser Rule of Law begründet haben. Für die klassische Auseinandersetzung mit der Antike und Neubegründung des demokratischen Diskurses im anglosächsischen Sprachbereich Popper, offene Gesellschaft und ihre Feinde. Karl Popper, eigentlich ist er sozusagen für die ganze Nachkriegszeit der Denker der modernen Demokratie im englischsprachigen Raum, obwohl er aus Österreich kommt, gewesen. Nach wie vor ist der einflussreichste Buch ist eben dieser. Und die Demokratie wird begründet eben in der Auseinandersetzung oder in der Polemik gegen Plato, Hegel und Marx in erster Linie. Und weitere Entwicklung aus dem gleichen Einsatz, popperianischer sozusagen Einsatz bei Richard Rorty und bei Rawls und seine Theorie der Gerechtigkeit. Dazu gehören auch eher in die rechte Richtung Fukuyama und jetzt modisch geworden wieder mit der Regierung Busch, Leo Strauss, seine politische Schrift. Und von der linken Seite eben Derrida, spätere radikal-demokratische Schriften, Habermas vielleicht, Laclau, Chantal Mouffe und vielleicht das letzte Lenin-Buch von Žižek über die radikale Demokratie. Vielleicht etwas von Badiou, aber noch nicht übersetzt ins Deutsche, nur für diejenigen, die Französisch lesen.
Also ist
jetzt
übersetzt.
Ist jetzt übersetzt. Ist jetzt Desaster auch übersetzt?
Nee, also
St. Paul
ist übersetzt.
St. Paul, nein, ich meine, St. Paul vielleicht auch, ja. St. Paul vielleicht, aber Desaster. Ah ja, das habe ich nicht gesehen. Ja. Wo ist das?
Sequenz. Also, allerdings meistens sind die Übersetzungen.
Ah, das habe ich. Also man muss ja einfach anschauen, ja, was wir alles machen. Auf jeden Fall, das ist sozusagen die Liste der Autoren, die für Diskussionen relevant sind. Also die klassische Pro und Contra. So liberal-demokratische und links-radikale Autoren. Man kann, wenn man will, auch antidemokratische Polemik nehmen, zum Beispiel von Nietzsche bis Carl Schmitt oder so etwas in der Richtung. Aber ich glaube nicht einmal, dass es sehr interessant ist, weil wir das bei anderen Gelegenheiten schon gemacht haben. Ja gut, jetzt bin ich hier am Ende. Und dann in 15 Minuten treffen wir uns wieder und dann können wir das diskutieren und kreativ auf die Frage.